Hallo und herzlich willkommen zur Fundamente-Serie. Das ist die Episode 10. Wir bearbeiten Hebräer 6, Verse 1 bis 3. Wir finden dort drei Begriffspaare, die zum Fundament des christlichen Glaubens gehören, sagt der Autor. Und heute geht es um Handauflegung. Aber um das Ganze in den Kontext zu stellen, lesen wir nochmal die drei Verse. Weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Wir wollen nicht von Neuem über Dinge reden, die das Fundament bilden, über die Abkehr von den Taten, die letztlich zum Tod führen, über den Glauben an Gott, über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen und über die Handauflegung, über die Auferstehung der Toten und über das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. Nein, wenn Gott es zulässt, wollen wir jetzt weitergehen. Wir wollen nicht weitergehen, sondern wenden uns ja dem Begriffspaar zu Lehre von den Taufen, das waren den Episoden 8 und 9 und heute Handauflegung. Bei der Handauflegung sprechen wir von einer physischen, also einer körperlichen Geste, die ein Mensch an einem anderen Menschen zumeist, aber vielleicht auch an einem Tier im Alten Testament vollzieht. Handauflegung kommt in vielen Kulturen des alten Orients vor. Allerdings nicht in allen orientalischen Kulturen ist das so belegt. Also im Islam und auch im Buddhismus fehlt die Idee der Handauflegung beispielsweise. Der Sinn und die Bedeutung der Handauflegung erschließt sich immer über den Kontext. Im religiösen Kontext bekommt diese körperliche Geste ihre Bedeutung, je nach ihrem Platz bei Ritualen oder in einem liturgischen Zusammenhang. Liturgie ist eine Vokabel, die aus der altgriechischen Sprache kommt und bedeutet Arbeit, Dienst für das Volk. Und das hat sich eingebürgert, den Ablauf eines Gottesdienstes, die Liturgie, mit dieser Vokabel zu beschreiben. Nicht nur die klassischen Kirchen haben eine Liturgie, auch wir Freikirchen haben unsere Liturgie, auch die Viva-Kirche Mannheim folgt ihrer Liturgie. Nun denn, im Alten Testament, also im Judentum, hat die Handauflegung einen festen Platz und eine starke Bedeutung. Die Geste selbst ist nicht nur symbolischer Natur, sondern sie hat eine eigenständige Wirkkraft im Alten Testament und teilweise auch im Neuen Testament, so scheint es. Auf jeden Fall eröffnet sich hier ein Spannungsfeld, das in diesem Kontext entsteht und dabei wird immer wieder neu diskutiert, wie viel eigenständige Wirkkraft die Geste selber in sich trägt, also das Sakramentsverständnis schwingt hier mit rein. Ist die äußere Gestalt ein Ausdruck eines inneren, sonst nicht sichtbaren Vorgangs oder hat die äußere Handlung in sich eine Wirkkraft? Nun, im Alten Testament begegnen wir der Handauflegung in 5 unterschiedlichen Zusammenhängen. Zuerst in der Übertragung von Vollmacht und Kraft, zweitens in der Vermittlung von Segen, drittens in der Verantwortlichkeit für Fehlverhalten, viertens in der Übertragung von Schuld auf ein Opfertier und fünftens in der Einsetzung in den Dienst für Gott. Übertragung von Vollmacht und Kraft. Wir finden hierzu ein Beispiel, in dem Mose dem Josua real Vollmacht, Weisheit und göttliche Autorität im Blick auf die Führung des Volkes überträgt. 5. Mose 34, Vers 9. Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Hier finden wir einen Vorgang, den wir dann auch später im Neuen Testament wieder entdecken. Hände werden aufgelegt, der Geist erfüllt einen Menschen und eine Fähigkeit ist da, etwas zu tun, was aus eigenem Antrieb und eigenem Vermögen so nicht möglich gewesen wäre. Zweitens, Vermittlung von Segen. Das ist ja im Alten Testament eine große Idee, Segen an die nächste Generation oder grundsätzlich Segen oder Fluch zu vermitteln. Hier haben wir mal eine Stelle, die ich rausgesucht habe, wo Jakob die Söhne von Josef segnet. auch eine längere Geschichte. Der kundige Bibelleser kennt sie. Wir steigen ein in Genesis, 1. Mose 48, die Verse 15 bis 19 und lesen auszugsweise. Er segnete Josef und seine Söhne und sagte, und dann kommt der ganze Segensspruch, dann Vers 17, Josef gefiel es nicht, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte, einer der Söhne von Josef, der andere heißt Manasse. Daher nahm er die Hand seines Vaters von Ephraims Kopf und legte sie auf Manasses Kopf. Dabei sagte Josef zu seinem Vater, nicht so, mein Vater, der hier ist der Erstgeborene. Auf seinen Kopf musst du deine rechte Hand legen. Kurze Pause. Welche Hand vermittelt welchen Segen? Der erste, der große Segen mit der rechten Hand auf den Erstgeborenen. Das ist hier die Idee. Vers 19. Doch sein Vater lehnte ab und sagte, ich weiß, mein Sohn, ich weiß. Auch aus Manasse wird ein Volk hervorgehen. Und auch er wird groß sein, doch sein jüngerer Bruder wird größer sein als er. Dessen Nachkommen werden zu vielen Völkern werden. Jakob vermittelt durch Auflegung der Hände diesen Segen. Auch eine spannende Idee, könnte man tief einsteigen, machen wir jetzt aber heute nicht im Rahmen unserer kurzen Episode. Drittens. Verantwortlichkeit für Fehlverhalten, auch ein spannender Punkt. 3. Mose 24, Vers 14. Jemand hatte Gott gelästert und war damit des Todes schuldig. Die Zeugen der Gotteslästerung sollten als Bestätigung, dass sie sein Lästern gehört hatten, ihre Hände auf den Betroffenen legen. Und die Gemeinde sollte dann die Konsequenz ziehen. Steinigung war das. Oh Mann, also da wird was bestätigt durch die Handauflegung und der Betroffene in eine Verantwortlichkeit gestellt. Und dann ganz prominent im Alten Testament die Übertragung von Schuld auf ein Opfertier. Bei der Darbringung von Opfertieren, außer bei Vögeln, legte der, der das Opfer darbrachte, also gebracht hat, vor dem Schlachten seine Hand auf den Kopf des Tieres und identifizierte sich so mit ihm. 2. Mose 29, 10 kann man das mal nachlesen. Und es gibt ja unterschiedliche Opferarten im Alten Testament. Beim Brandopfer bedeutet diese Handlung, dass das Tier, das da als wohlgefällig für den Herrn dargebracht und bezeichnet wird, da ist er, der Opfernde legt seine Hand auf das Tier, macht sich eins mit dem Tier und will dadurch Gott wohlgefällig werden in dieser Identifikation. Denn Gott hat gesagt, wenn du das machst, bist du mir gegenüber wohlgefällig. Und so sollte eine Sühne geschaffen werden. 3. Mose 1, Vers 4. Dann gibt es das Friedensopfer, das ist der Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott. So legt der Opfernde dem Tier wieder die Hand auf den Kopf des Tieres und dadurch wird eine Gemeinschaft mit Gott zum Ausdruck gebracht, die durch dieses Opfer hergestellt wird. 3. Mose 3, Vers 2, Vers 8, Vers 13. Und dann gibt es das Sündopfer. Dieses Opfer wird dazu verwendet, um die Sünde auf das Opfer zu übertragen, das anstatt des Sünders sterben muss. 3. Mose 4, Vers 4 oder auch Kapitel 16, Vers 21. Zu diesem Sündopfer sagen wir gleich noch was. Und fünftens eben die Einsetzung in den Dienst für Gott. Ähnlich wie wir das schon bei Mose und Josua gesehen haben, gibt es aber das nochmal sehr deutlich für die Leviten. In 4. Mose 8, Vers 9 und 10 heißt es, und du sollst die Leviten vor die Stiftshütte bringen und die ganze Gemeinde der Israeliten versammeln und die Leviten vor den Herrn bringen. Und die Israeliten sollen ihre Hände auf die Leviten legen. So eine Einsetzungszeremonie. Spannend ist auch eine Unterscheidung im Alten Testament, ob man beide Hände auflegt oder nur eine Hand auflegt. Beim Auflegen von beiden Händen geht es um die Übertragung von Autorität, also Mose Josua als Beispiel, oder die Bekräftigung als Zeuge, der geflucht hat und die gehört haben, legen beide Hände auf. Und dann eben die Übertragung von Sünden auf den Sündenbock, was ich kurz angesprochen hatte gerade. In Israel gibt es den großen Versöhnungstag, Yom Kippur. Es ist der heiligste Tag im jüdischen Kalender und wird als Tag der Buße, des Fastens und der Versöhnung begangen. Und in 3. Mose 16, Verse 21 bis 22 wird uns der Kontext geschildert. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf von diesem Sündenbock legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. Und soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereit steht, in die Wüste bringen lassen, dass also der Bock all ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage, und man schickte ihn in die Wüste. Jemanden in die Wüste schicken, da kommt dieses Sprichwort her. Zwei Hände wurden da aufgelegt. Dann gibt es noch eben die Beispiele, wo nur eine Hand aufgelegt wird. Das ist ausschließlich im rituellen Kontext. Der das Opfer bringt, legt eine Hand auf das Tier, das geopfert wird. Im Hebräischen steht da die Vokabel stemmen, sogar, also richtig, er stemmt sich auf das Tier. Bei den Tieropfern wird die Verbindung zwischen dem, der opfert, und dem Tier, das an seiner Stelle Gott gebracht wird, ganz besonders herausgestellt. Darum geht es. Da gibt es eine Verbindung, die vor Gott gilt. Beim Sündopfer wird die Sünde richtig übertragen und die Strafe an diesem Tier sozusagen vollzogen, in die Wüste geschickt. Das erinnert uns Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und wir wissen, das ist ein prophetischer Ausblick auf Jesus Christus und was er am Kreuz für uns getan hat. Eine Hand wird auch bei der Einsetzung der Leviten bevorzugt, also das ist da der Kontext. Und so haben wir mal einen kleinen Einblick, wie das im Alten Testament mit der Handauflegung war. Das war also im jüdischen Volk sehr präsent, aber offenbar bei den Christen nicht so stark präsent. Und da sagt dann der Hebräerbriefschreiber, Leute, da müssen wir mal nachbessern. Das gehört zu den Grundlagen. Und in der Episode 11 gucken wir dann an, was das Neue Testament dazu sagt.